This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Ne, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
So, also tut uns wirklich leid. Hier gab es einige technische Probleme, gerade in dem Studio. Wir mussten jetzt sogar das Studio wechseln, aber jetzt sind wir für euch da. Also ein Wahnsinn hier, wie vielleicht auch ein bisschen passend zur letzten Zeit vom SV Waldhof Mannheim. So, wir haben den Sendeplatz gewechselt, ihr habt es mitbekommen. Wir sind jetzt jeden ersten, dritten Dienstag im Monat für euch da. Und heute haben wir einen Gast für euch. Genau, und zwar, du kannst jetzt, Ralf, kannst mal ablegen. Und zwar, ich ziehe ihn mal hoch.
Ja.
Wir haben den Torwarttrainer des SV Waldhof Mannheims bei uns, Dennis Tiano. Hallo, Dennis. Dennis, hörst du uns? Also, ich hört ihn?
Nein.
Okay, das ist komisch. Hallo?
Ja, antwortet, aber man hört nichts.
Okay, aber er hört uns.
Hörst du uns? Ganz leise.
Ganz leise.
Okay.
Das ist ein Wahnsinn, okay. Jetzt, Dennis?
Hörst du uns jetzt?
Hallo, Dennis?
Ja, ich bin am Telefonhörer.
Ja. Okay. Okay, irgendwie...
Ja.
Soll das nicht sein, irgendwie... Ja, ich hab... Geht's besser? Nee, ich glaube... Dennis?
Jetzt?
Also ich höre nichts in den...
Ja.
Nee, das ist nur... Vor allem. Wow!
Wollen wir das, vielleicht erstmal Musik laufen lassen?
Das läuft aber heute... Ja, genau. Wir machen gleich erstmal für euch Musik und probieren, dieses kleine Problem zu lösen. So, eine Sekunde...
Ja, und wir werden versuchen, die Sache zu lösen.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht dir.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich. Yeah. 1907 bis 2007, 100 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben. Wenn ich sag, dass es mir gut geht, der Waldhof in meinem Leben steht. Ich steh weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht. Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse. Diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen. Mir egal, was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga. Mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger. Blau-schwarz, SVW. Meine Liebe ist so large wie Markus, doch es tut mir so oft weh, dass ich dich mein Verein nenn, so tief in meinem Herzen trage. Doch eines weiß ich sicher, ich stell dich niemals in Frage. So wie meine Eltern schon seit Jahren nur zum Waldhof gehen, werde ich mich noch in Jahren auf unserem Waldhof sehen. Das sind Primo und MJ hier vereint, blau und schwarz für den Verein, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein. Du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht dir.
Dennis, geht's jetzt?
Ja. Also ich hab gerade die Musik gehört.
Okay, und geht's jetzt besser? Hörst du uns jetzt?
Ja, besser als vorher.
Besser als vorher. Okay, ja. Wir probieren es weiter. Warte mal, das sind die da hinten. Genau. Ah ja, okay. Also, wir hoffen, dass es jetzt funktioniert. Genau, dann kannst du ablegen. Hört ihr alle den Dennis? Ihr mit euren Kopfhörern?
Sag mal was, Dennis.
Ja, hallo ins Studio.
Okay, gut.
Ich glaube...
Läuft die Musik.
Bitte?
Läuft die Musik noch?
Nee, Musik ist aus. Okay, tut mir leid. Es ist ein großes Durcheinander, aber ich glaube, wir haben es jetzt hoffentlich gelöst und gucken, dass wir jetzt so langsam anfangen. Dennis, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist, dass du hier sozusagen dich da bereitgestellt hast, mit uns zu sprechen. Jan Just ist leider heute verhindert, kann nicht kommen. Dafür haben wir dann mehr Zeit mit dir. Also, genau. Erstmal die erste Frage, Dennis, wie geht's dir?
Ja, sehr gut. Ich denke, die Corona-Zeit, um da mal ein bisschen auszuholen, war natürlich für alle Beteiligten eine besondere Zeit. Umso mehr war die Freude natürlich groß, als wir wieder Fußball spielen durften. Und das war danach dann natürlich eine brutale Zeit mit dem Spielplan, mit der Reiserei, mit dem Pensum, das wir einfach da leisten mussten. Aber dennoch hat es natürlich irgendwo auch Erfahrungswerte gebracht und ich denke, wir haben es solide irgendwie hinbekommen. Mhm. Und bin dann jetzt froh, dass das jetzt kurz eine Pause war, aber jetzt wieder mit neuer Energie natürlich in die neue Runde zu gehen.
Ja, hast du noch Pause? Ist eigentlich noch oder wann geht's denn los?
Ja, Pause direkt gab es in der Form gar nicht. Also ich war auch nicht im Urlaub, sondern ich war die ganze Zeit hier abrufbar, wenn irgendwas angelegen ist. Habe weiterhin Spieler beobachtet über unsere Tools, habe mich um die Torhüter bemüht, war mit denen im Austausch. Also eine Pause direkt, also ich jetzt sage, ich war weg gewesen, sowas nicht, sondern ich war die ganze Zeit abrufbar.
Okay.
Und da natürlich auch die Trainingsplanung vorangetrieben. Wir wollen ja nächste Woche schon wieder starten.
Ja, genau. Ja, das hört sich irgendwie, wir freuen uns alle, dass es wieder losgeht. Auf der anderen Seite irgendwie so gar keine Pause für dich, für die Spieler. Schauen wir mal. Das ist aber, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung oder eine Entwicklung, die den ganzen Fußball betrifft, so besser gesagt. Schauen wir mal, mit welchen Konsequenzen. Genau, jetzt wollten wir noch mal fragen, wie es denn aussieht. Wir wollten noch mal auf letzte Saison zurückgehen. Was findest du denn, nach deiner Meinung, woran hat es denn dann gelegen, dass es in der abgelaufenen Saison dann doch nicht geschafft, also dieser Durchmarsch nicht geklappt hat?
Ja, ich glaube, man muss die Frage ein bisschen anders beantworten. Unterm Strich können wir, glaube ich, mit der Tabellenkonstellation irgendwo zufrieden sein als Aufsteiger. Natürlich verstehe ich, die Hoffnung, die man birgt, wenn man auf Platz 2 in die Corona-Pause geht, das kann ich nachvollziehen. Auch für mich als sehr ehrgeizigen Menschen, der immer das Maximum erreichen will, ist es natürlich ärgerlich, dass man so einen Platz dann nicht irgendwie festmachen konnte. Aber vielleicht vorab, ich sehe die Saison nicht als enttäuschend oder als nicht gut an, sondern es war eine gute Saison von uns. Und ich glaube, nach der Corona-Zeit war es dann einfach so, dass uns irgendwo die letzten Körner dann auch hinten raus gefehlt haben. Das war vielleicht auch so ein bisschen unserer Spielweise geschuldet. Wir wollten immer das Spiel machen. Das hat uns ja ausgezeichnet, auch am Anfang von der Saison, wo wir dann auch viel Zuspruch auch von außerhalb bekommen haben, die natürlich auch begeistert waren von unserem Fußball. Das wollten wir so weiterspielen und ich glaube, in den paar Wochen Corona-Pause veränderst du auch deine Spielweise nicht, sodass wir weiterhin aktiv auf dem Platz sein wollten. Aber was man halt sagen muss, die Spielweise, die wir an den Tag gelegt haben, bedarf natürlich auch Körner im Tank. Und ich glaube, die sind uns hinterher einfach ausgegangen. Und mit der Spielweise von anderen Teams, die vielleicht dann in Tabellenkonstellation weiter vorne gelandet sind, das war vielleicht dann nicht so kräftezehrend wie jetzt unsere. Und das ist, glaube ich, die Begründung dafür, ja.
Okay, weil ich meine, natürlich wird auch sehr viel spekuliert, dass es so ein bisschen daran gelegen hat, dass so viel Unruhe, so viel Unklarheit geherrscht hat. Wie war denn da die Stimmung gegen Ende, also mitten in der Corona-Zeit und danach?
Naja, wir sind unterm Strich alle Sportler und ich glaube, dass im Unternehmen und auch in meinem Verein nicht immer alles glatt läuft, ist normal. Das gehört auch zu einer Entwicklung dazu. Ich glaube, jedes große Unternehmen hat es durchlaufen, dass es mal geknallt hat. Und das gehört auch im Vereinsleben mit dazu. Das ist auf Amateurebene genauso wie im Profifußball, dass es da auch mal unterschiedliche Meinungen gibt. Aber letztendlich sind wir alle Sportler und ich glaube, wir können das dann auch so weit oder dahingehend ausblenden, dass wir uns auch auf den Sport dann fokussieren können. Und ich glaube, die Jungs haben alles gegeben. Ja, ich glaube, auch der Verein hat alles gegeben. Als Aufsteiger, wie gesagt, muss man dann vielleicht auch mal mit dem 9. Platz dann irgendwo zufrieden sein, auch wenn die Ausgangslage eine andere war. Aber ich glaube, das, das als Begründung herzunehme, das wäre mir zu einfach, weil es dann vielleicht auch letztendlich in der Form, wie es dann vielleicht nach außen hin dargestellt wird, gar nicht war.
Okay.
Ja, okay. Ich meine, da kommen wir zu dem Punkt, wir haben, wie du schon gesagt hast, eine tolle Saison gespielt, gerade bis zur Corona-Krise, bis zur Unterbrechung hat die Mannschaft tollen Fußball gezeigt. Das hat natürlich auch Begehrlichkeiten geweckt bei anderen Vereinen. So wie es jetzt aussieht, wird ein größerer Teil der Mannschaft gehen. Wie schwer wird es jetzt, eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen?
Ja, die werden wir genauso wieder haben. Ich weiß aus erster Hand, dass Jochen Kienz im Hintergrund viele, viele Stunden arbeitet, da viel Energie reinsteckt in die Kaderplanung. Jetzt mit dem neuen Cheftrainer da natürlich auch Unterstützung bekommt. Die werden das Ganze weiterhin antreiben. Ich kann natürlich verstehen, dass für Außenstehende, wenn die natürlich lesen, dass der eine oder andere Verein Interesse an einem Spieler von uns hat, dass man natürlich dann immer vom Schlimmsten ausgeht. Es gibt vielleicht so ein Stück weit im Menschen. aber ich glaube, wir können da alle beruhigt sein, dass alle Verantwortlichen im Verein da wirklich alles reinstecken und dass wir versuchen, eine tolle Mannschaft zu formen. Wir im Trainerteam werden wieder versuchen, eine ordentliche Runde zu spielen. Und jetzt angefangen mit dem Pokalspielen, also im Verbandspokal, schon angefangen, ja, dass wir das Maximale herausholen. Und ich glaube, wie gesagt, das ist ein Stück weit Normalität, ja, dass man da natürlich ein bisschen Bedenken hat, wenn es da ein oder andere Spieler geht. Aber ich glaube, ich kann mit ruhigem Gewissen sagen, dass alle verantwortlich im Hintergrund arbeiten und wir mit Sicherheit auch wieder eine gute Mannschaft haben werden.
Du meinst also die Spieler, die jetzt noch Vertrag haben, wie jetzt zum Beispiel der Marco Schuster, die lässt man auch, will man auf jeden Fall auch behalten, da wird man keine Kompromisse eingehen.
Ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil das natürlich eine Frage für die sportliche Leitung wäre in Form ja. von Jochen Kienz. Aber ich glaube schon, dass man versucht, sein Gerüst irgendwie zusammenzuhalten, auch wenn da Begehrlichkeiten da sind.
Okay. Jetzt hast du gerade schon vom neuen Trainerteam gesprochen. Was weißt du denn? Oder beziehungsweise habt ihr euch denn schon ausgetauscht, du und Herr Glöckner?
Ja, klar. Nachdem es offiziell war, gab es schon ein erstes Treffen mit allen Beteiligten, also nicht nur mit dem neuen Trainer und mir, sondern auch mit der sportlichen Leitung, mit der Scouting-Abteilung, mit Dennis Findeisen als Athletiktrainer. Wir waren da direkt in großer Runde zusammen, um erste Themen einfach abzuklopfen und wie gesagt, nächste Woche wollen wir schon starten. Das wird jetzt auch noch ein zweites Treffen stattfinden, wo wir uns ein bisschen auf die Trainingsplanung dann auch irgendwo fokussieren und uns da abstimmen. Klar, wie eine Mannschaft muss ich so ein Trainerteam natürlich auch irgendwo finden. Aber ich glaube, das wird funktionieren und wird nahtlos übergehen. Und ja, das sind so aktuell die Themen.
Mhm. Okay. Weiß man eigentlich schon was Neues, wer Co-Trainer wird, oder ist da noch nichts offiziell?
Nee, ist noch nichts offiziell.
Ist noch nichts offiziell. Okay, alles klar. Jetzt, aber was du weißt, dass Patrick Glöckner da ist, beziehungsweise wollten wir dich fragen, was du denn über ihn weißt.
Ja, wir hatten schon ein erstes Treffen in der Türkei im Testspiel, im Trainingslager. Da ist man natürlich schon in den Austausch gekommen und hat sich da kennengelernt. Also man kannte sich im Vorfeld schon. Was man natürlich über Patrick Glöckner sagen kann, ich meine, es gibt ja auch die Tabelle wieder. Er versucht auch einen klaren, offensiven Fußball zu spielen mit spielerischen Elementen. Ich meine, dass Chemnitz sogar im Endeffekt mehr Tore geschossen hat als wir, obwohl sie dann als Viertletzte abgeschlossen sind. Also er versucht auch nach vorne zu spielen und ich glaube, ich denke, dass Patrick eine klare Fußballphilosophie hat, die er versucht beim Waldhof zu installieren.
Okay, ja, dann hoffen wir, dass das so genau so kommt. Jetzt wollen wir mal ein bisschen zu dir rüber wechseln. Du hast ja jetzt gerade den A-Trainerschein, stimmt das so? A-Trainerschein?
Oder?
Also offiziell heißt so UEFA Torwarttrainer A-Lizenz.
UEFA Torwarttrainer A-Lizenz, okay. Alles klar. Genau, bestanden. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Ja. Genau, erzähl doch ein bisschen von dem Weg dahin. Wie lange ging es? Worum ging es? Du hast, glaube ich, auch noch eine Arbeit geschrieben. Vielleicht ein bisschen was aus dieser Zeit.
Also, genau. Also mehrere Arbeiten. Also es ist in der Tat ist es vergleichbar mit dem Fußballlehrer vom Ablauf her. Also es geht das ganze Jahr. Du hast unterschiedliche Präsenzphasen, wo wir uns in der Sportschule schöner getroffen haben, wo dann unterschiedliche Themen durchgearbeitet werden. Dann hast du Hausarbeiten zu schreiben bis hin zu einer Diplomarbeit. Du hast Mikrogruppentermine, das heißt, die Torwarttrainer in dem Kurs besuchen dein Training inklusive Marc Ziegler und Michael Fuchs vom DFB, bewerten das Training, du hast Referate zu halten, du hast Hausarbeiten einzusenden. Also im Grunde genommen wie ein kleines Studium. Ja, ich kenne das von meinem Masterstudium und da war es ähnlich. Das habe ich über Fernstudium gemacht. Da sind die Dinge ähnlich abgelaufen, bis hin, dass du natürlich dann deine Diplomarbeit in der Endprüfung dann verteidigen musst. Im Raum sitzen dann Marc Ziegler und Michael Fuchs vom DFB, die dich zu deinem Themengebiet befragen und wie gesagt, ging ein ganzes Jahr und ist jetzt offiziell die erste Lizenz, die es in der Form für Torwarttrainer gibt. Es gibt zwar zwei Kurse, die man belegen kann, die sind allerdings nur zertifiziert, da gibt es keine Lizenz dazu und diese UEFA Torwarttrainer A-Lizenz ist die erste offizielle, die auch international anerkannt ist und gleichzeitig halt auch die höchste Lizenz. Also ich sag mal, die in England, in Frankreich, in Spanien, in Italien, die machen genau dieselbe Lizenz und für uns Torwarttrainer ist es natürlich was Besonderes, ja, weil es sowas noch nie gab. Mhm. Für uns ist es gleichgestellt, wie gesagt, mit dem Fußballlehrer natürlich in anderer Form. Ja. Ein Fußballlehrer ist irgendwo nochmal was Besonderes, aber von der Wertigkeit ist es identisch. Und es wird wohl auch so sein, dass aktuell ist es noch nicht so, aber in Kürze wird es auch so sein, dass du A für die erste 3 Profiliga diese Lizenz brauchst. Und B, für deine NLZ-Lizenzierung brauchst du ja auch einen Torwartkoordinator, der die Lizenz innehat. Daher war es natürlich toll, dass ich die machen durfte. Und das Besondere an der Lizenz ist, man kann sich darauf nicht bewerben. Also es gibt keine Ausschreibung, wo man sich dann meldet und seine Bewerbung einreicht, sondern man wird vom DFB auserwählt und wird da angeschrieben und wird da quasi mehr oder minder nominiert und eingeladen zu der Geschichte. Und das befreut mich natürlich besonders, ja, dass ein Drittligisten, ein Torwarttrainer von Drittligisten, dann noch Waldhof Mannheim die Lizenz machen darf als Aufsteiger. Ich glaube, das ist was Besonderes und zeigt auch einfach die tolle Entwicklung, die den Verein nimmt.
Okay.
Was wird sich konkret, gibt es Beispiele, was sich konkret noch am Torwarttraining ändern wird, dadurch, dass du jetzt diese die Lizenz erarbeitet hast?
Ja, man nimmt natürlich unterschiedliche Dinge mit. Wir hatten natürlich auch tolle Torwarttrainer da. Es war zum Beispiel mit dem Matthias, war der Torwarttrainer von den Profis Borussia Dortmund da gewesen. Das war der Profitorwart von Union Berlin da gewesen, von Paderborn. Also es waren auch schon Torwarttrainer aus höheren Regionen mit dabei. Und natürlich nimmt man sich da ein Stück weit auch was mit, versucht es irgendwie für sich anzupassen. Ich will da auch keinen kopieren, sondern man nimmt halt wirklich die Dinge mit, wo man sagt, hey, das ist gut, ja, das machen sie ordentlich, das kann man vielleicht auch mit einbauen. Also solche Sachen nimmt man mit und zum anderen. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit, die Entwicklung, die dieses Torwarttrainer-Dasein einfach geschlebt hat. Ich glaube, wenn man einige Jahrzehnte zurückreist, war der Torwarttrainer irgendwie gleichgestellt mit einer Ballmaschine, der dem Torhüter halt in regelmäßigen Abständen Bälle aufs Tor geschossen hat. Und das Ganze hat sich halt dahingehend entwickelt, dass man halt jetzt irgendwo wirklich ein Co-Trainer ist mit speziellen Aufgabengebieten. Wenn man das beim Waldhof so ein bisschen verfolgt hat, ich glaube, wir sind eine der einzigen oder der wenigen Mannschaften, die bei Spielen drei Stühle vorne stehen hat statt zwei, weil halt irgendwo der Torwarttrainer oder die Meinung des Torwarttrainers dann auch immer gefragt war, ja, sei es bei Standards, offensiv oder defensiv. Genauso werde ich mit eingebunden, wenn es ins Scouting geht, wenn es mal heißt, guckt er mal eine Mannschaft an, guckt er mal ein Spieler an. Oder auch jetzt nach der Corona-Zeit habe ich oftmals auf der Tribüne gesessen, um dann einfach Informationen für Cheftrainer und Co-Trainer dann anzusammeln, weil du einfach nochmal eine andere Perspektive hast. Und ich glaube, das funktioniert nur dann, wenn man als Torwarttrainer dann nicht nur diese Ballmaschine ist, sondern sein Horizont einfach ein bisschen erweitert und sich dem Themengebiet hingibt.
Okay,
Dann ist auf welche Trainingsinhalte wirst du besonders Wert legen jetzt mit der Schulung? Hat sich da was verändert oder bleibt das wie vorher oder wie siehst du das jetzt?
Also die Trainingsarbeit wird sich durch die Schulung jetzt nicht speziell verändern, sondern die Fragestellung würde meines Erachtens korrekt lauten, wie verändert sich das jetzt mit dem neuen Trainer? Allerdings kann ich die nicht beantworten, weil wir so weit dann jetzt noch nicht fortgeschritten sind in unseren Gesprächen. Aber man muss sich natürlich jetzt mit dem Cheftrainer und mit dem kommenden Co-Trainer austauschen, wie möchte man spielen, wo sind unsere Ansätze. Und dahingehend wird sich natürlich auch das Torwarttraining ein bisschen verändern. Ja,
genau, kann ja sein, dass die sehr offensive Spielweise, also das Mitspielen vom Torwart, dass der Trainer vielleicht eine andere Vorstellung hat oder denkst du, da ändert sich dann auch was vielleicht, oder?
Ja, wie gesagt, es ist schwer zu sagen. Wir sind einfach in unseren Gesprächen noch nicht so weit, um das jetzt final zu thematisieren. Aber klar, du hast recht, es wird natürlich darauf ankommen, was will der neue Trainer spielen, wie sieht unser Fußball aus, ja, wie sieht unser System aus, wie wollen wir das Spiel aufbauen und nach vorne tragen, ja, was sind unsere Ideen. Das sind alles Fragen, die wir natürlich jetzt in unserem nächsten Treffen beantworten sollten, um da einfach dann auch die nächsten Schritte gehen zu können und für mich natürlich dann auch irgendwo die Planung im Torwarttraining voranzutreiben.
Ja, dann lass uns doch einfach ein bisschen über unsere Torhüter reden. Zum einen vielleicht ein Rückblick auf Scholle und Timo Königsmann, aber vielleicht auch ein paar Worte, oder fangen wir erstmal mit den beiden an. Wie bewertest du so die zurückblickende Leistung von Scholle und Königsmann?
Ja, ich bin unterm Strich sehr zufrieden. Ich muss sagen, Marco Scholz ist super in die Runde gestartet. Ich glaube, in den ersten fünf Spielen bis zum sechsten Spiel gegen Duisburg, wo er sich verletzt hat, glaube ich, war er in einer super Verfassung. Hätte meines Erachtens mit Sicherheit unter die Top 5 gehört in der Liga zu dem Zeitpunkt. Also ist wirklich toll gestartet. Wir hatten es natürlich dann auch im ersten Augenblick irgendwo getroffen, als er sich verletzt gehabt hat. Muss dann allerdings sagen, wie Timo gegen Duisburg reingekommen ist, hat mich einfach wahnsinnig stolz gemacht, wenn ein junger Kerl wie er mit der Leidensphase, die er durchlaufen hat, vom Bundesligist durchgereicht zu werden bis hin in die Arbeitslosigkeit und dann auf einmal sich wieder im Drittligaspiel gegen Duisburg zu finden, das ist schon ein Brett, muss ich sagen. Und wenn ein junger Kerl wie er dann so ein Spiel macht und war ja dann auch so, dass nach dem Spiel man ihm die Erleichterung dann auch angesehen hat, ja, es sind ja auch ein paar Tränen geflossen, dann sagt das schon sehr viel aus. Und ich muss sagen, die Torhüter haben es über die ganze Runde wahnsinnig gut gemacht. Die Statistik belegt es auch. Wir waren über lange Zeit, gehört natürlich der komplette Defensivverbund mit dazu, allerdings um den Satz zu Ende zu bringen, ich glaube, wir waren über lange Zeit was die Defensive angeht, unter den Top 3, ja, teilweise waren wir sogar die beste Abwehr. und haben das ganze Ding jetzt mit 13 Spielen zu 0 abgeschlossen. Und das ist meines Wissens Platz 2 in der dritten Liga. Ich glaube, nur eine Mannschaft hat 14 Mal zu 0 gespielt. Und ich glaube, Timo Königsmann gehört unter die Top 4 in der Kicker-Statistik. Also ich sag mal, die Zahlenwerte sprechen klar für ihn. Nichtsdestotrotz ist mir natürlich auch nicht entgangen, dass nicht jedes Spiel reibungslos über die Bühne gegangen ist.
Entschuldigung, dass ich da kurz einhake. Ja. Da wollte ich mal gerne fragen, wie ist denn das genau, zum Beispiel so der Umgang mit den Fehlern zum Beispiel? Wie wichtig ist es das für dich, das dann aufzuarbeiten? Oder wie arbeitet man denn sowas auf? Ne, wenn dann die einander, ja.
Also das Wichtigste, was es gibt, für jeden Torhüter, insbesondere für einen jungen Torhüter, ist der Umgang und was ziehe ich aus Fehlern raus, ist das Wichtigste in der Entwicklung. Die gehören nun mal dazu. Ja, ich glaube, bei uns und mit der Spielweise, was wir versucht haben, ist das Risiko, einen Fehler zu machen, sogar ein Stück weit höher wie jetzt bei anderen Spielweisen. Ich sag mal, wir hatten natürlich auch Mannschaften in der Liga, da hat der Torhüter die eine Aufgabe gehabt und das war einen langen Ball nach vorne zu schlagen. Da ist natürlich die Fehlerquelle, wenn ich jeden Ball einfach nur lang ins Zentrum schlage, ist natürlich viel geringer wie bei dem Anspruch oder dem Portfolio, was wir an unsere Torhüter hatten. Ja, unsere Torhüter hatten ja ganz klar die Anweisung von uns, viele Dinge spielerisch zu lösen. Und dass du dann natürlich häufiger in Situationen kommst, auch mal einen Fehler zu machen, ist klar, das war uns bewusst. Das haben wir auch so in Kauf genommen. Nichtsdestotrotz gilt es, die Sache auch nicht schön zu reden. Die Fehler hat Timo gemacht, ja, die hat auch Marco Scholz gemacht. Ich erinnere mich gerne an meine Zeit zurück, als ich angefangen habe. Da sind die Bälle auch nicht immer dort angekommen, wo sie hätte hin sollen. Und die Dinge werden aufgearbeitet. Ja. Da wird extrem viel Zeit investiert, Videomaterial rausgeholt. Es wird an der Tafel gearbeitet. Ja, welche Lösoptionen haben wir? Wie können wir Timo auch ein Stück weit Selbstsicherheit geben? Und Übertrag von Videoanalyse auf den Platz findet natürlich auch statt. Ja, also das ist dann schon ein Riesenprozess und ein Riesenarbeitspensum, der dahinter steckt. Aber wie gesagt, unterm Strich bin ich sehr zufrieden und ich glaube, wir können generell mit der Torwartposition können wir einfach zufrieden sein, jetzt schon, ich glaube, über mehrere Jahre hinweg.
Genau, wenn wir gerade bei dieser Tormann-Position sind, wir haben ja jetzt noch einen neuen Tormann verpflichtet und also ich jetzt würde das so lesen, seine Vorlauf liest sich sehr gut. Erwartet uns nächstes Jahr ein Dreikampf um die Position im Tor?
Ja klar, also ja, erwartet uns ein Dreikampf. Ich glaube, wir haben aus der Geschichte dieses Jahr gelernt. Es kamen alle drei Torhüter zum Einsatz. Ja, Miro Babic ja auch. Zum einen war Markus verletzt, zum anderen hat sich Timo verletzt. Ich glaube, was wir daraus einfach ziehen ist, dass sowas dann doch schneller geht, wie man eigentlich glaubt. Ja, wenn man mal nach Magdeburg guckt, als sich Alexander Prinz verletzt hat, haben die mit Morten Behrens einen Torhüter gehabt, weil die nur mit zwei in die Runde gestartet sind. Also ich glaube, man sollte dieser Position einfach mehr Gewichtung geben, weil es einfach verdammt schnell gehen kann. Und ich glaube, ein Torhüter, der eine gewisse Qualität mitbringt, sollte man einfach auf alle drei Positionen haben.
Du hast gesagt, dass du gerne mit drei gleichwertigen Torhütern in die Runde gehen würdest. Jetzt ist gerade das Gerücht, dass Königsmann nach Saarbrücken wechselt. Weißt du davon was? Ist da was dran?
Ich weiß genauso viel wie du. Also von offizieller Seite gibt es da nichts. Ja. Timo Königsmann hat mich auch nicht informiert, dass da was dran wäre. Ich habe die Infos jetzt auch nur aus den Medien irgendwie entnommen, weiß aber, dass Saarbrücken natürlich mit Batz über Jahre hinweg schon gut aufgestellt ist. Würde mich jetzt wundern, wenn sie ihren Pokalhelden und Aufstiegsaspiranten da dann rausnehmen.
Mhm. Nochmal kurz.
Also ich habe auch nicht mehr Infos, um es einfach kurz zu sagen.
Okay, gut. Genug von Saarbrücken. Bleiben wir bei uns.
Ja,
ist das für die Jungs mehr Motivation, dieser Dreikampf? Also lernen die da auch voneinander oder sehen die das dann eher ein bisschen verbissen? Das ist weil das ist ja dann wieder eine Frage der Chemie, ob das zwischen den drei Jungs stimmt. Was sagst denn du dazu?
Also ich bin immer noch der Meinung, das hatte ich mal ganz am Anfang gesagt, als ich beim Waldhof angefangen habe. Mir ist es wichtig, dass die Jungs ein gutes Miteinander haben und gleichzeitig halt um die Konkurrenz wissen. Ich meine, das gehört zum Sport dazu. Ja, das ist jetzt nicht torwartspezifisch, dass wir sagen, okay, hier ist man ständig im Konkurrenzkampf, sondern das bringt Leistungssport mit sich, dass man im Konkurrenzkampf steht. Das hat jeder Feldspieler auch. Da müssen meine Jungs auch durch. Die sollen auch verbissen sein und ehrgeizig sein. Aber ein gutes Miteinander habe, weil keiner der anderen Torhüter kann was dafür, wenn ich selber nicht spiele. Ja, da ist Torwarttrainer, da ist Cheftrainer, da ist ein Co-Trainer, also da sind andere Leute dafür verantwortlich, ja, die eine Nummer 1 auserkoren, und die sind dafür einfach verantwortlich, dass die anderen nicht spielen und nicht irgendein Torhüter, sondern da muss man einfach gucken, dass die Chemie stimmt. Ja, das gehört dazu, dass es ein fairer Wettkampf ist, ein sportlicher Wettkampf ist. Und es wird mit Sicherheit auch Verlierer geben, das bringt einen Wettkampf mit sich. Und das muss man einfach sportlich nehmen. Ja, man hat jetzt in der Vorbereitungszeit hat man genügend Möglichkeiten, um sich zu präsentieren. Und das sollte jeder für sich nutzen und dann guckt man, was hinten rauskommt.
Okay, dann Dennis, vielleicht noch ein paar Worte zu unserem neuen Torwart, zum Jan-Christoph Bartels. Wie bist du auf ihn aufmerksam geworden? Wird er auch gegebenenfalls, wenn er jetzt nicht unter die ersten zwei kommt, auch mal in der zweiten Mannschaft spielen? Was ist so deine Meinung von dem Bartels?
Also ich kenne Jan schon über längere Zeit. Ich habe ihn in der Tat auch schon in Mainz gesehen, als er noch ganz, ganz jung war. Da fand ich ihn schon sehr interessant, habe dann den Weg so ein bisschen weiter beobachtet, hat ihn dann auch mal in einem Testspiel gesehen, Köln gegen die Wormatia, also Köln U23, hat mich dann gefreut, dass er nach Wiesbaden gegangen ist, aufgrund von dem Weg, ja, hat mir eigentlich fest vorgenommen, auch da mal öfters aufzuschlagen, leider hat er sich ja dann verletzt. Also der Werdegang ist mir bestens bekannt, dass er eine gewisse Qualität einfach mit sich bringt, denke ich, kann man aufgrund seiner Einsätze für die Nationalmannschaft ein Stück weit ableiten. Allerdings war er natürlich jetzt auch lange verletzt, hat dadurch natürlich auch den Weg freigemacht für eine weitere Verpflichtung in Wiesbaden mit dem Heinz Lindner. Hat es dann nicht mehr geschafft, zurückzukommen. Und man muss jetzt einfach geduldig sein, mal abwarten, wie er sich präsentiert, wie er nach seiner Verletzung zurückkommt. Er hat eine Qualität, ist ein junger Torhüter. Muss man jetzt einfach mal gucken. Ich denke, es ist ein klares Statement, dass wir ihn geholt haben. Also wir sehen was in ihm. In welche Richtung das dann letztendlich geht, entscheidet er natürlich auch ein Stück weit mit. Das muss man jetzt einfach abwarten. Und für die U23 ist es so, dass wir mit Luca Petretti einen sehr, sehr guten Torhüter haben, der aus der eigenen Reihe kommt. Da sollte man vielleicht auch ganz kurz mal ein Wort zwei verlieren.
Ja.
Luca Petretti ist ein Torhüter, der über die Jugend jetzt kam, der in der U19 gespielt hat, der jetzt in der Corona-Zeit fast jede Trainingseinheit bei uns mitgemacht hat, der uns wahnsinnig geholfen hat. Ich bin super froh, dass er uns zugesagt hat für die U23 und ich sehe ihn auch mit dabei. Also er wird auch jetzt weiterhin die ein oder andere Einheit oben mitmachen und er wird auch überwiegend Spiele natürlich in Abstimmung mit unserem U23-Trainer, aber auch spielen in der U23, weil mir natürlich sehr viel auch daran liegt, dass wir irgendwo unsere Eigentorhüter auf Strecke dann auch mal platzieren. Und mit Luca Petretti haben wir jetzt einen ersten tollen Schritt gemacht mit Samuel Reisries, der uns verlassen hat Richtung Amerika. Hatten wir schon einen Vorreiter, der jetzt auch zum besten Torwart in seiner Conference gewählt worden ist. Also ich glaube, da machen wir auch ganz gute Arbeit im Juniorenbereich.
Ja, Danke, dass du auf jeden Fall, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, was mit unserem U19-Torwart Luca. Genau, vielleicht noch ganz kurz eine letzte Sache zu Jan Bartels. Was ist das für ein Torwarttyp? Ist er eher mit Königsmann vergleichbar, mit Scholle oder ein ganz anderer Typ? Was vielleicht dazu?
Also aufgrund seines Ausbildungsweges in Mainz, die natürlich da auch tolle Arbeit leisten im Torwartbereich, ist es natürlich ein Typ, der schon in Richtung Timo Königsmann geht. Also ein spielerischer Torhüter, der auch die spielerischen Lösungsoptionen abwägt, der versucht, flach zu eröffnen. Ich glaube, wir gewinnen da auch nochmal in dem Bereich gewinnen wir dann auch nochmal dazu. Ich glaube, dass wir drei Torhüter haben, die unterm Strich irgendwie komplett ausgebildet sind, jeder auf seinen Weg, aber ich glaube, das sind drei Torhüter, die doch identisch ausgebildet sind und absolut in unser Spiel passen werden.
Also drei Torhüter mit jeden Fall Drittliganiveau, brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen.
Definitiv mit Drittliganiveau, nicht nur Drittliga-Niveau, sondern ich glaube, dass wir uns da nicht verstecken müssen mit unseren drei Torhütern vor.
Ich habe vorhin noch eine, war noch eine Frage, die ich vergessen habe, die mich aber total interessiert, und zwar noch praktisch zu deiner Ausbildung. Was sind denn eigentlich so die neuesten, also du hast geschrieben, weiß noch beim Kicker, innerhalb der Lizenz geht es darum, das Torwartspiel und das Torwarttrainer-Dasein nochmal ein bisschen auszuweiten. Und jetzt wollte ich denn genau, was sind sozusagen diese neuesten Trends im Torwartspiel? Was ist denn jetzt praktisch so das auf was legt man jetzt besonders Wert?
Ja, grundlegend ist es das, was ich vorhin ganz kurz angedeutet habe. Es geht darum, einfach noch mehr im Austausch mit Cheftrainer und Co-Trainer zu sein und da einfach Parallelen oder Brücke schlagen zu können.
Nee, ich meine jetzt konkret für den Torwart. Also so, was macht einen guten... Also ich dachte, das wäre mehr so dieses Torwartspiel. Wie, auf was legt man Wert, was ein Torwart können muss sozusagen?
Also da hat sich jetzt grundlegend nichts verändert, gravierendes. Ja. Das Torwartspiel sollte man auch nicht ständig neu erfinden, sondern es geht eher darum, dass man das Personal halt gewinnbringender integriert. Ja. Dass man sagt, okay, man kann zum Beispiel, wenn man es jetzt halt mal überschlägt, wenn man sagt, vor 30 Jahren war der Torwarttrainer immer separat in irgendeiner Ecke gestanden, hat seine 2-3 Torhüter gehabt und hat eine Trainingsfolge abgeleistet, und nach Zeit X sind sie halt ins Mannschaftstraining übergegangen. Jetzt geht man halt eher dahin und sagt, naja, ich kann auch Teile von der Mannschaft mit integrieren, ja, sei es zum Beispiel bei einer Defensivaktion oder sei es, wenn wir eine Spielsituation nachstellen wollen, ja, Pokalspiel zum Beispiel, Finale gegen Karlsruhe, als der Ball von außen reingetrippelt wird und wird dann aus dem Zentrum aufs Tor geschossen. Da gilt es natürlich zu sagen, okay, wie können wir uns als Verteidiger besser positionieren und wie können wir es machen, dass der Torhüter im Verbund mit dem Verteidiger einfach das Tor oder die Trefferfläche halt minimiert. Mhm. Darum geht es letztendlich, dass man einfach sich als Torwarttrainer einfach mehr einbringt in das große Ganze. Also nicht nur seinen Bereich sehen und sagt, okay, ich mache halt mein Programm, sondern man geht jetzt dahin, dass man sagt, okay, man kann im Gruppentraining arbeiten, man kann im Mannschaftstraining arbeiten, man kann coachen, ja. Mir fallen im Training genauso Dinge auf, ja. Wie kann ich die einbringen? Ja, vielleicht aus der Sicht des Torhüters, ja. Darum geht es letztendlich in der Lizenz, einfach den Horizont und das Arbeitsfeld vom Torwarttrainer zu erweitern. Das Torwartspiel an sich, was soll sich da verändern?
Okay, Dennis, wir haben... Du hast ja mitgekriegt, wir hatten ja das Malheur am Anfang, dass wir das Studio wechseln mussten. Deswegen hat die Sendung später angefangen. Leider hatten wir auch ein bisschen weniger Zeit jetzt, oder die Zeit geht schon voran. Deswegen noch eine abschließende Frage erstmal zum Torwart. Und zwar, wer ist deiner Meinung nach in Deutschland der beste Torwart?
Marc-André Ter Stegen ist für mich der kompletteste Torhüter.
Ter Stegen, okay. Und dann, jetzt wollten wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Und zwar nächste, also jetzt kommende Saison. Wir haben jetzt bald dieses Pokalspiel. Wir haben momentan nicht so viele Spieler unter Vertrag. Und das wollte man einfach mal nach vorne schauen und noch ein paar Fragen stellen. Wie ist deine Einschätzung? Wird ja schon ein bisschen eng, jetzt noch im Hinblick auf die bevorstehende Trainingsauftakt am Montag, überhaupt genügend Spieler zu haben, oder?
Ja, das kriegen wir schon hin. Also wie gesagt, Jochen Kienz macht da im Hintergrund einen tollen Job und kämpft sich da oder haut sich da viele Stunden um die Ohren mit der Kaderplanung. Und da sind wir dran. Mit dem neuen Trainer steht er da im Austausch und einige Namen auch über den Tisch. Man hört ja auch immer das eine oder andere aus den Mädchen. Wir natürlich da mit Namen nicht so offensiv umgehen, ist klar. Sobald irgendwas fix ist, werden wir das nach Hause tragen. Aber ich glaube, wir können alle beruhigt sein, dass alle Leute, wie gesagt, im Verein und auch mit der Kaderplanung da alles reinhauen, was geht. Und wir werden dann ordentliche Mannschaft präsentieren. Im ersten Training ordentlich dastehen.
Genau, wenn wir über das erste Training sprechen, wie können wir uns das vorstellen? Sind die Einschränkungen jetzt durch die Corona-Zeit noch gravierend? Oder?
Ja, eher weniger. Dadurch, dass wir ja die ganze Zeit getestet wurden, ich denke, dass das in ähnlicher Form jetzt erstmal auch beibehalten wird. Aber das weiß ich nicht, das ist nur eine Vermutung von mir. Aber wenn dem so sein sollte, behindert es, also wird das Training ganz normal ablaufen, so wie man es kennt.
Was heißt das eigentlich? Wie oft wurdet ihr jetzt getestet? War das irgendwie 2-3 Mal in 2 Wochen, also praktisch bevor es losgeht und dann jede Woche oder wie?
Genau, also jede Woche mehrmals, dann auch vor den Spielen, ja, so dass man immer zum Spieltag hin dann die Ergebnisse hatte, dass halt auch alles sicher ist. Und das war dann schon mehrfach in der Woche, weil wir ja 2-mal gespielt haben, plus die Quarantänezeit, wo wir dann auch eine Woche dann im Hotel waren. Also da wird auch schon viel Aufwand betrieben, dass wir das alles ordentlich machen. Und in ähnlicher Form wird es wohl, also wie gesagt, weiß ich nicht, das ist auch nicht mein Themengebiet, aber ich denke, in ähnlicher Form wird es wohl wieder ablaufen, so dass halt alles sicher ist. Und wenn dem so sein sollte, dann wird das Training wie gewohnt stattfinden.
Uns hat der Fußball sehr gefehlt. Haben euch im Stadion auch die Fans gefehlt? Hat es euch auch gefehlt? Hat euch diese 3%, sage ich mal, die wir euch voranbringen können, irgendwie, haben die euch gefehlt?
Ja, wahnsinnig. Also ich habe einige Interviews so am Rande mitbekommen mit unterschiedlichen Meinungen. Ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, Fußball ist kein Fußball ohne Fans.
Ich glaube, eigentlich gibt es gar kein schöneres Schlusswort als das. Das ist natürlich Balsam auf unsere geschundene Fußballseele. Jo, Dennis, es war heute etwas chaotisch. Dafür nochmal, tut mir leid, das war der Wahnsinn. Aber du bist einfach da geblieben, so wie du überhaupt auch beim SV Waldhof geblieben bist. Dafür wollten wir dir auch einfach danken. Es ist nämlich ja total schön.
Super, danke.
So bekannte Gesichter zu sehen, Leute, mit denen man sich identifizieren kann. Vielen, vielen Dank dafür, einfach für die letzten Jahre und auch, dass du jetzt noch bei uns bist. Ja,
gerne.
Danke. Dann wollte ich mich auch bei meinen anderen Moderatoren bedanken. Am Mikrofon war der Ralf, der Max
und der Paul.
So, und uns hört ihr wieder am 3. Dienstag im Monat, das nächste Mal im August. Und ja, dann wünsche ich dir alles Gute und dir einen schönen Abend, Dennis.
Danke, gleichfalls.
Okay, ciao.
Ciao. Tschüss.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten noch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, ja.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das bist.
This is a Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.